Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute darf ich einen Gast begrüßen aus einem wirklich traditionsreichen deutschen Konzern. 350 Jahre Firmengeschichte, ein ursprünglich deutsches Unternehmen, immer noch deutsches Unternehmen, weltweit aktiv. Ihr kennt es sicher, spätestens dann, wenn ihr mal genau in euren Medikamentenschrank schaut. Und zwar haben wir hier den Leiter der digitalen Chemie. Allein das ist schon spannend, also bin ich schon hoch gespannt, auf was wir heute alle stoßen werden. Leiter digitale Chemie von Merck. Hallo, herzlich willkommen, Jan-Gerrit Brandenburg. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Markus, danke für die Einladung und die Chance, ein bisschen darüber zu reden, was digitale Chemie überhaupt heißt, was wir da machen und wie wir Merck unterstützen und damit natürlich auch weltweit Pharma, Kunden, Elektronikmaterialien, Lifestyle-Materialien. Ja, freue mich auf das Gespräch.
Super, vielen Dank, Gerrit. Du hast es ja schon wunderbar angesprochen, einmal zu sagen, was ist denn überhaupt digitale Chemie? Erzähl einmal, was machst du denn da oder was ist das?
Ja, gerne. Also eigentlich sagen einem die Wörter schon ein bisschen, womit ich mich beschäftige. Also in unserem Unternehmen ist Chemie ein zentraler Bestandteil von dem, was wir tun. Wir stellen Moleküle her, Materialien her, biologische Entities. Und da ist Chemie natürlich immer total, total wichtig und total relevant. Historisch, hast du auch schon angesprochen, ne? Wir sind schon ein paar Jahre dabei. Historisch hat man viel einfach im Labor gemacht. Also im Labor neue Chemikalien hergestellt, mit neuen Eigenschaften, so ein bisschen Trial and Error mäßig. Aber man kann heutzutage sehr viel schon digital erforschen. Und mit digital meinen wir mal typischerweise mit Computersimulationen, kann ich mir anschauen, wie interagieren Moleküle und heutzutage mit großen Datenschätzen, die wir auch als traditionsreiche Unternehmen haben, eben auch mit KI-Methoden. Und da helfen wir global all unseren Merck-Kollegen, dass wir möglichst schnell und möglichst effizient neue Materialien mit besseren Eigenschaften finden und eben mit Computersimulationen dann auch angeknüpft an neue Labore, an robotikgetriebene Labore und das würde ich alles unter diesem Umbrella digitale Chemie fassen.
Wahnsinn. Also man hat ja bei Chemie so oft einmal die Erinnerung an einen Chemieunterricht, oder? Da schüttet man zwei Dinge zusammen und dann wird irgendwas bunt oder laut oder beides. Und das macht ihr dann nicht mehr im experimentellen Zustand, sondern seid ihr schon so weit, dass ihr wirklich gewünschte Eigenschaften eines neuen Stoffes definiert und dann mittels dieser digitalen Werkzeuge da eine Formel entsteht, sagen wir so.
Ja, genau, das ist so dieser Ideal hat, was wir oft machen, also manchmal sind wir soweit, in den meisten Projekten ist es so, dass wir nicht das eine perfekte neue Molekül am Computer generieren, aber was wir können, ist gute Kandidaten generieren, die sehr vielversprechend sind. Und am Ende müssen wir die herstellen, da müssen wir die Laborarbeit machen und das fällt nicht raus. Aber wir sind viel zielgerichteter, weil das Problem ist oder die Herausforderung ist, dass der chemische Raum, der ist riesig. Also was ich an möglichen Molekülen aus Atomen aufbauen kann, das ist einfach gigantisch. Das sind 10 hoch 60 und noch mehr mögliche Kombinationen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das kann ich niemals im Labor, am Labor abtesten. Und wir können dabei helfen, das zu reduzieren in eine Anzahl an Molekülen, die man dann eben wirklich im Labor herstellen kann und testen kann. Also es ist noch nicht ganz so, dass ich per Knopfdruck das eine Molekül mit der besseren Eigenschaft, mit der gewünschten Wirkung finde, aber ich kann sehr zielgerichtet vielleicht ein paar Dutzend, ein paar hundert Vorschläge generieren, die wir dann im Labor realisieren.
Hochinteressant. Ich stelle mir das sehr hochkomplex vor, weil jetzt gut zwei Stoffe zusammenkippen, das schafft man noch beim Kuchenbacken. Aber es kommt ja bei euch auch darauf an, die Reihenfolge, Temperatur, wie vermische ich dich, werden die verrührt oder nur zusammengebracht, wie auch immer. Also das sind ja unglaublich viele Parameter, die da mitspielen. Wie schafft ihr das abzubilden in eurem Modell?
Also es gibt zwei verschiedene Dinge. Es gibt eins, sozusagen die Grundeigenschaft von dem Endmaterial, was ich herstelle, also von einem Pharmazeutikum zum Beispiel oder von einem neuen Display-Molekül, was eine bestimmte Farbe haben soll. Und da versucht man zu lernen, den Zusammenhang von der Molekülstruktur und einer bestimmten Eigenschaft, also einer Farbe, eine Energieeffizienz oder dann halt einer Bindung an ein Protein im Körper. Und dann gibt es, was du gerade beschrieben hast, das ist eher dann der Herstellungsprozess, was auch relevant ist. Und da gibt es auch viele Parameter, die wir optimieren müssen. Was da typischerweise hilft, ist, dass man nicht, wie eben auch schon beschrieben, nicht mit einem Versuch direkt das perfekte Setup hat, sondern dass man lernt und mit möglichst wenig Versuchen die ideale Parameterkombination findet. Und da entwickeln wir auch Algorithmen, die dabei helfen, dass man nicht mehr allein mit der menschlichen Intuition diese Parameter einstellen, sondern eben dann algorithmusgetrieben, idealerweise auch mit historischen Daten, die man hat. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, wenn ich einen Espresso herstellen will. Also ich bin Kaffee-Liebhaber und ich habe auch jetzt seit dem Sommer ein neues Kaffee-Setup zu Hause mit einem Siebträgermaschine, mit einer neuen Mühle. Und da habe ich auch ganz viele Parameter. Ich habe den Mahlgrad von meinem Kaffee, ich habe die Temperatur von meinem Wasser, wie viel von dem Kaffee nehme ich, wie viel Wasser. Und das ist ein sehr komplexer Space. Aber ich will mit möglichst wenig versuchen, den perfekten Kaffee finden. Und da haben wir einen Algorithmus, der nennt sich Bayesian Optimization, wo ich mit jedem Versuch, den ich mache, ein Modell trainiere, was mir dann sagt, was ist der nächstbeste Versuch, den ich machen muss. Und das ist in vielen Dingen, die wir tun, immer ein Kompromiss zwischen, ich will irgendwas optimieren mit meinem nächsten Versuch, also da den Geschmack vom Kaffee, oder ich will möglichst viel Informationen durch meinen neuen Datenpunkt bekommen. Also ich will bewusst mal in einen Bereich gehen, wo der Kaffee wahrscheinlich nicht so gut schmeckt, aber ich lerne, wie schlecht schmeckt der oder wie ist die tatsächliche Eigenschaft. Das nennen wir Exploration versus Exploitation. Und da haben wir Methoden, die das perfekt balancieren können, sodass ich möglichst wenig tatsächlich Experimente machen muss und davon lerne.
Wenn ich mir das jetzt so bildlich vorstelle, ist das dann so, wie man es möglicherweise so in diversen KI-Visualisierungen hat, dass man da so einen digitalen Mitarbeiter hat, der halt ein paar Tipps gibt und sagt, ach, jetzt könnten wir mal das ausprobieren, jetzt schauen wir mal und der Mensch macht es dann wirklich und dann sieht man, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, jemand, der auf dieses unglaubliche Erfahrungspotenzial aus 350 Jahren Firmengeschichte de facto irgendwie überblicken kann und daraus Schlüsse zieht, oder? Kann man das so irgendwie vorstellen?
Ja, was wir da immer gerne nutzen, ist die Daten, die wir haben. Da gibt es natürlich Herausforderungen, dass wir brauchen die relevanten Daten, die müssen in einer ausreichenden Qualität sein, in der richtigen Struktur, dass sie verwendbar, also richtiges Format, dass es verwendbar ist für uns. Aber dann nutzen wir die historischen Daten. Und das ist auch wichtig in diesen Optimierungsprozessen, in diesem Bayesian Optimization Setup, dass wir auch bewusst Algorithmen entwickeln, die historische Daten mitverwenden können. Und das nennen wir typischerweise also Transferlernen, weil wir machen meistens nicht, wenn wir ein neues Produkt entwickeln, haben wir nicht exakt denselben Prozess wie vorher. Aber er ist wahrscheinlich verwandt mit etwas, was wir schon mal gemacht haben. Und deshalb müssen wir dieses Transferlernen machen von einem alten Prozess zu einem neuen Prozess. Das heißt, es wird nicht perfekt eine 1:1 Korrelation da sein, aber es ist wertvolle Information da und die nutzen wir in diesem Setup auch. Und in diesem Projekt, das ist ganz interessant, deshalb kann ich da auch sehr gut und offen drüber reden. Wir haben uns das angeschaut, dass es aktuell keinen Algorithmus gab, der die Eigenschaften hat und die Capabilities, die wir brauchen. Und dann war die Entscheidung, wir entwickeln den selber. aber wir wollen die ganze wissenschaftliche Community mitnehmen, das vorwärts zu bringen. Und deshalb haben wir uns entschieden, das als Open-Source-Projekt zu starten. Und der Code, wir nennen es unser Bayesian Backend und deshalb Baby. Also das ist unser Baby, was wir entwickeln. Und das ist ein Open-Source-Projekt, frei verfügbar für alle und ist aktuell so der Frontrunner, würde ich sagen, in diesem Feld. Es gibt andere Codes, die auch sinnvoll verfügbar sind, aber diese Eigenschaften von, wir können historische Daten verwenden, wir haben all die kleinen Helfer, die wir brauchen, um wirklich unsere chemischen Probleme zu beschreiben und zu optimieren, die sind da drin. Und wir haben bei Merck mittlerweile über 60 verschiedene Projekte, die diesen Algorithmus benutzen, um ihre Prozesse zu optimieren. Sehr divers in all unseren Businesses. Und wir haben auch viele externe, sowohl akademische Partner als auch andere Industrien, von denen wir wissen, auch andere große Pharmakonzerne und andere Konzerne, die genau den Algorithmus verwenden. Und für uns ist das gut machbar und das ist auch eine bewusste Entscheidung, das frei verfügbar zu machen, weil wir wollen am Ende neue Materialien entwickeln und neue Prozesse entwickeln. Und das ist unser Kerngeschäftsmodell. Und von dieser algorithmischen Seite, da profitieren wir einfach von der gesamtwissenschaftlichen Community und geben dann eben auch entsprechend etwas zurück.
Ja, das finde ich hochspannend. Open Source ist ja in der IT das, was, glaube ich, neu, bei euch ja gar nicht so üblich ist, weil man ja doch sein Wissen oder seine Innovationen für sich behalten will. Hochspannender Ansatz, dass ihr da wirklich dieses Wissen öffnet und dann eure Algorithmen teilt. Also quasi eine Generika-Software bereitstellt. Du hast es ein paar Mal gesagt, Bayesian, habe ich bis jetzt noch nicht vernommen, dieses Wort. Was bedeutet denn das? Was ist das?
Das geht zurück auf Herrn Bayes, Mathematiker. Und da geht es sozusagen um die Inferenz von, ich habe schon ein paar Messungen gemacht und was bedeutet das für meine Statistik, für meine neuen Messungen? Also wir nehmen sozusagen, während wir so eine Experimentkaskade machen, nicht immer dasselbe Modell, sondern wir haben ein Modell, was auf den historischen Daten basiert, aber während wir die experimentelle Kaskade laufen lassen, nehmen wir immer wieder die neuen Informationen, die wir von Experimenten bekommen, auf und updaten unser Modell. Und das ist sozusagen dieser Bayesian-Ansatz, den wir da fahren. Also sozusagen eine Kombination aus einem Modell, was aber immer lernt, während ich gerade vorwärts gehe. Und wir haben natürlich auch das so ein bisschen verglichen mit, also man muss ja mal schauen, wie gut sind unsere Modelle, wie gut funktioniert das. Also die mathematische das mathematische Vergleichslevel ist oft wir machen eine zufällige Auswahl an Kombinationen von meinen Prozessparametern. Das ist natürlich ein einfacher Win. Aber wir haben auch gegen sozusagen Expertenwissen uns angeschaut. Wie viel besser sind wir gegen menschliche Experten, die auch versuchen, Prozesse zu optimieren. Und da sieht man ganz interessante Effekte. Und zwar, dass oft, wenn ich mit null Informationen starte und dann so eine Experimentierkaskade mache, dann ist der menschliche Experte oft besser. Also dann hat er früher ein sehr vernünftiges Setup, wird aber irgendwann nicht mehr besser. Und wenn wir das mit unseren Algorithmen machen, die mit null Informationen starten, sind die am Anfang natürlich nicht gut. Am Anfang explorieren die sehr den Raum, den es gibt, die möglichen Kombinationen. Aber die Algorithmen lernen viel besser, in diesen hochdimensionalen Räumen sich zu bewegen und werden dann nach einigen Iterationen besser als der menschliche Experte. Okay. Und das macht auch Sinn. Und das sehen wir tatsächlich auch in unseren Projekten, die wir machen.
Das heißt, ihr behandelt schon so viele Parameter und Faktoren, Variablen, die einfach ein Mensch nicht mehr verarbeiten kann.
Genau,
Jetzt
ein
machen wir
Mensch
mit
macht Typ.
Bauchgefühl.
Ja, genau. Das Bauchgefühl ist gar nicht schlecht. Das ist sozusagen dieses Verlernen, was wir machen. Das ist ein guter Startpunkt. Aber dann weiter optimieren ist schwierig für manche Experten. Was wir oft machen ist, und ich selber auch, wir denken oft in einem Parameter nach dem anderen. Wir versuchen erst, die Temperatur zu optimieren. Dann haben wir die optimale Temperatur, fixen die. Danach versuchen wir, einen Katalysator zu optimieren. Dann fixe ich den. Danach versuche ich, von mir aus ein anderes Lösungsmittel zu optimieren. Aber die hängen natürlich voneinander ab, diese Einstellungen. Das heißt, dann muss ich irgendwann wieder zur Temperatur gehen, die wieder optimieren und dieses immer nur einen Parameter anfassen und verändern. Das ist einfach nicht effizient. Das funktioniert auch, aber man braucht viel mehr Versuche, um ein Optimum zu finden. Und in unserem Kopf ist dieses sehr hochdimensionale Denken ist tatsächlich schwierig, weil wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Oder einer vierdimensionalen, wenn man die Zeit als Komponente dazu nimmt. Aber deshalb denken wir in diesen drei Dimensionen meistens. Und alles andere ist für unser Gehirn einfach schwierig. Und dann sollen uns so Algorithmen helfen. Sie ersetzen oft nicht unseren Experten vor Ort, aber helfen ihm, die richtigen Experimente auszusuchen. Wir haben immer noch diese Rückkopplung, typischerweise, wir haben auch vollautomatisierte Labore, aber in vielen Projekten machen wir die Vorschläge, die aus unseren Algorithmen kommen. Und der Experte vor Ort kann dann immer noch auswählen, welchen von diesen Vorschlägen folgt er. Eventuell haben wir nicht berücksichtigt, dass das Labor bestimmte Dinge nicht tun kann. Oder eventuell wollen wir einen Katalysator dann benutzen, der gerade nicht verfügbar ist. Es kann immer Gründe geben, warum man dann doch etwas anderes machen will vor Ort. Das ist auch möglich. Aber es ist so ein Guide, ein Helfer, den wir unseren Experten an die Hand geben.
Cool. Du hast gerade zuerst schon gesagt, Format und Strukturen der Daten sind wichtig. Man, das leuchtet ein, weil wie soll man sie sonst verarbeiten können? Auch Maschinen oder besonders Machine Learning braucht strukturierte Daten. Gut, jetzt habt ihr 53 Jahre Geschichte. Jetzt stelle ich mir das ziemlich spannend vor, da aus alten Schriften und Papyrus, na, wie auch immer. Also da irgendwie eine Struktur reinzubringen. Wie seid ihr denn da rangegangen?
Ja, spannend, das ist eine schöne Beschreibung davon. Also es ist, sagen wir, die Daten sind sehr heterogen, wie sie vorliegen. Das war, glaube ich, die freundliche Beschreibung. Und es sind natürlich auch nicht alle Daten relevant. Also wir versuchen für konkrete Projekte, die wir machen, dann die relevanten Daten für dieses Projekt herauszufinden. Weil Merck hat Tausende, Zehntausende an Produkten auf dem Markt. Das heißt, da ist nicht immer jeder Datensatz von einem Nachbarbusiness wirklich relevant. Aber dann die richtige Struktur finden ist so die erste Herausforderung. Was da sehr hilfreich ist, dass wir heutzutage auch dort digitale Helfer haben, die das können. Also wir müssen nicht mehr per Hand eine Abschrift digitalisieren, sondern wir müssen eigentlich nur noch ein Foto machen oder einen Scan. Und ab da können große Sprachmodelle sehr gut Bilder in Text umwandeln und auch aus Text relevante Informationen herausziehen. Das heißt, wir haben einige große Projekte, die genau das machen, eben aus den Datensätzen dann die richtigen und relevanten Daten herausziehen. Und da gibt es mittlerweile Technologien, die das gut können, nicht perfekt, aber gut genug, dass es wirklich hilfreich ist. Und es geht oft dann, gerade wenn es dann doch um große Modelle manchmal geht, um den Reichtum der Daten. Und es ist dort sogar okay, wenn manche der Datenpunkte nicht gut sind. Damit können die Modelle heutzutage ganz gut umgehen.
Interessant, ja. Und gut, zehntausende Produkte, sagtest du, da braucht man allein schon eine digitale Unterstützung, um das zu überblicken. Das ist ja unglaublich.
Genau,
Also
also wir
wird es
haben
ja
verschiedene
sicher auch anders sein.
Bereiche. In unserem Life Science Bereich haben wir sogar hunderttausende Produkte,
Das ist unglaublich.
weil wir sind dort, sagen der, wir sind Amazon für Chemikalien oder für Laborbedarf. Wir haben unseren Webkatalog, wo unsere Kunden alles an Prozesschemikalien vorkommen können. Viele der Zuhörer haben wahrscheinlich auch schon Kontakt zu unseren Produkten dort gehabt, auch wenn man es nicht weiß, weil wir sind oft nicht als Label außen drauf auf einem Produkt, aber wir stecken oft drin. Irgendwie vielleicht einfach zwei einfache Beispiele, wo Leute Kontakt mit uns hatten. Vor ein paar Jahren hatten wir so eine etwas anstrengende Pandemie. Und da haben viele BioNTech-Pfizer-Vakzinen bekommen. Und die Formulierung von dem mRNA-Kern kommt von BioNTech. Das ist aber ein total fragiles Molekül, was in unsere Zelle rein muss. Das heißt, man braucht ein Vehikel, wie das da hinkommt. Und dieses Vehikel kommt von uns. Das sind so Lipid-Nanopartikel, nennen die sich. Und das ist ein Merkprodukt. Das heißt, da hatten viele der Zuhörer wahrscheinlich Kontakt mit. Und ein anderer Bereich, den wir haben, ist Materialien für Displays und für Halbleiter. Also die meisten Smartphone-Displays oder Flachbildschirme, die Zuhörer auch zu Hause haben, die haben Merkmoleküle, also die Flüssigkristalle und OLED-Moleküle, die auch von uns kommen. Es steht nicht außen drauf. Da stehen dann, ich will jetzt nicht alle Brands nennen, die es gibt, aber innen drin ist oft Merk. Und wir sind wirklich sehr weit verbreitet und deshalb sind auch genau hunderttausende Produkte verbreitet. Und das macht in der Tat schwierig, die eine KI für alles zu bauen. Und das ist im Moment auch nicht unser Ansatz, sondern für verschiedene Businessbereiche machen wir jetzt sehr zielgerichtete Modelle, die dafür gut funktionieren.
Hochinteressant. Das begeistert mich natürlich auch dahingehend, ich bin ja immer auf der Suche nach den europäischen Playern und ihr seid ja da ein wie man so schön nennt, hinten Champion im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Man sieht euch nicht, aber ihr seid überall dabei. Da sieht man, was das alles benötigt an auch europäischer Technologie und Know-how, um Dinge auf der ganzen Welt zum Laufen zu bringen oder zum, wie nennt man das, Fließen, Leuchten, diffundieren in Zellen hinein und so weiter. Ja. Du hast erst mal am Rande erwähnt, 60 Projekte habt ihr jetzt schon mit euren Baby am Laufen. Mhm. Darfst du uns das eine oder andere erzählen, was das so ist? Gerne. Oder wo man das dann vielleicht auch als Anwender irgendwann mal sieht oder erlebt?
Ja, gerne. Also wir haben auch als Funktion sind wir für unsere internen Projekte vorrangig da. Wir haben aber auch natürlich dann externe Facing-Produkte, kann ich jeweils mal ein Beispiel sagen. Wir haben intern ein Labor, was wir unterstützt haben, das war ganz spannend. Das ist ein Flow Chemistry Labor, also Chemie in der rein flüssigen Phase. Das ist ganz dankbar für Automatisierung, weil da braucht man keine Roboterarme, die etwas hin und her bewegen, sondern man braucht im Wesentlichen nur Pumpen und Schläuche, was einfach vom Handling das deutlich einfacher macht. Man kann aber viel Chemie in der flüssigen Phase machen. Und da haben wir einem Labor geholfen, die neue Reaktionen optimieren wollen, um bestimmte Produkte aus unserem Life Science Portfolio dann herzustellen und sozusagen den optimalen Prozess zu finden. Und die hatten schon ein sehr gutes Setup, dass wir die Startmaterialien in der flüssigen Phase per Pumpen in unsere Reaktionskammer einbringen können. Und dann haben wir am Ende eine Analytik, die dann auch feststellen kann, wie viel von unserem tatsächlichen Produkt haben wir hergestellt und wie viele Verunreinigungen haben wir dort noch drin. Das heißt, das Setup war schon so, dass der Input und der Output automatisch ansteuerbar war. Und dann haben wir unseren Algorithmus, der dann sozusagen als Gehirn von diesem Labor funktioniert hat, dass wir mit diesem Algorithmus entschieden haben, was ist die Kombination an Materialien, die reingeht. Also im Prinzip nur, wie stark muss ich die Pumpen aufdrehen. Und in welcher Temperatur muss das Ganze nehmen? Also wie sehr heiz ich das ein, dass die Chemie dann passiert? Und dann ist die erste Einstellung natürlich nicht perfekt. Und dann lese ich aus, wie viel von meinem Endmaterial habe ich hergestellt. Und dann laufe ich genau diese Zyklen. Und zwar vollautomatisiert und mit dem Gehirn von unserem Bayesian Backend. Und das war ein Labor, das hatten wir schon vor 2 Jahren als Prototypen dann gelauncht und das läuft auch. Das heißt, unsere Kollegen können es so einstellen, welches Endmaterial wollen sie gerade herstellen, was für Startmaterialien brauche ich und dann kann über Nacht dieses Labor sich selbst optimieren, dass es den idealen Prozess einstellt. Und das war sehr erfolgreich. Ein großer Erfolg für mich war auch, dass unsere Kollegen uns vertraut haben, dass sie das Labor verlassen und sie uns kaum das Algorithmus nichts wollte tun. Natürlich haben wir so ein paar Sicherheitsstandards. Wir haben so eine Druckprobe. Wenn die außerhalb von gewissen Grenzen geht, dann wird alles abgeschaltet. Aber trotzdem war es ein großer Vertrauensvorschuss, dass es sinnvoll ist, was wir tun, dass wir nicht nur Material verschwenden. Und das funktioniert. Das heißt, da kann man wirklich vollautomatisiert diese Reaktion optimieren. Das ist was wir intern tun. Dann extern gibt es viele verschiedene Dinge. Wir hatten ein interessantes Projekt, ist dann in einem Service von unseren Life Science-Kollegen geendet. Das nennt sich M-Predict, also Merck Predict, das ist der Algorithmus, der dahinter steht. Und da helfen wir unseren Kollegen, eine möglichst gute Formulierung für ein Pharmazeutikum zu finden. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich ein Pharmamolekül habe, Paracetamol oder Aspirin, und ich weiß, das ist das Molekül, das möchte ich meinem Patienten geben, dann muss ich noch eine Formulierung finden. Also ich muss entweder eine Tablette bilden können oder ich muss das in irgendeiner Kapsel verwenden oder ich muss das irgendwie als Injektion, weil jemand will eigentlich immer eine Tablette haben, die ist am einfachsten handelbar. Und manche von den Molekülen, die lassen sich aber nicht gut als Tablette herstellen. Das sind so Steine, die würde man schlucken und die lösen sich nicht auf. Das will man natürlich nicht, das will man vermeiden. Und da gibt es Hilfsmoleküle, die Merck auch zur Verfügung stellt und verkauft, Hilfsmoleküle, die dem helfen, einen Co-Kristall zu bilden, der sich dann besser auflöst und den kann ich dann verwenden. Und die Frage ist immer, welches Molekül brauche ich, um diesen Co-Kristall zu bilden? Und da haben wir ein Modell gebaut, was das Ganze unterstützt. Und das bieten wir jetzt an als Merck, sowohl intern, aber auch externen Pharmafirmen, die können zu uns kommen. Wir haben hier diesen Stein, wir würden gerne ein Molekül darauf bauen, was ein Festkörper, der sich wieder auflöst. Und dann helfen wir mit unseren Modellen. Und dieses Modell haben wir gebaut durch unseren Algorithmus Baby. Also wir haben, deshalb, das ist eigentlich eine ganz interessante Schnittstelle zwischen dem, wir brauchen die relevanten Daten und haben am Ende ein Modell. Und das kann man auch mit diesem Bayesian Learning machen. Selbst wenn man noch keine Daten hat und man will erst den Datensatz aufbauen, dann hilft es dabei, wo muss ich das nächste Experiment machen, um möglichst viel davon zu lernen, um dann meinen Algorithmus zu trainieren. Und das haben wir gemacht. Über 1,5 Jahre haben wir neue Experimente gesammelt, aber nicht willkürlich, sondern sehr zielgerichtet für diesen Algorithmus. Das hat so gut funktioniert, dass das jetzt als Service gelauncht ist. Wir haben viele Kundenanfragen. Das ist ein Business, was gut läuft. Für mich ist das jetzt sozusagen aus der Hand gegeben. Das ist jetzt Teil von unserem Life-Science-Business. Wir schauen uns neue Projekte an. Aber das ist sozusagen eine der Erfolgsstorys, dass sowas wirklich gut funktioniert.
Cool. Also wurde wirklich aus diesem Baby heraus eine Dienstleistungssparte generiert.
Genau. Genau, so kann man sagen. Cool. Also es hat wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Anwendungsbereiche. Und da sieht man dann auch so ein bisschen daraus, dass wir nicht den Algorithmus als wir verstecken den schützen müssen, sondern unser Know-how, was wir generiert haben, war, wir haben diese Problemstellung gesehen, da gab es ein Need für ein Produkt, für einen Service und wir haben mit unserem Algorithmus die relevanten Daten generiert. Und das enabled jetzt diesen Service. Deshalb ist, weil das war auch eben die Frage, wie kann man auch als großer Konzern in so einer Open-Wissenschafts-Community beitragen? Wir müssen natürlich einen Mehrwert irgendwann generieren und wir müssen auch als Business funktionieren. Aber da haben wir andere Baustellen oder andere Zielsetzungen, wo das, wo sozusagen dann auch der Mehrwert generiert wird.
Okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, in so einem Konzern gibt es ja viele, wie nennen wir es jetzt, Meinungen. Dann ist es ja wahrscheinlich so, wenn man jetzt um die Ecke kommt und sagt, ach, wir haben da jetzt ein Softwaremodell und die machen da und die steuern euer Labor. Und ihr geht's mal raus oder ihr geht's besser raus, weiß nicht, was passiert. Nein, man lässt diese Software auf ein System los oder auf ein Labor los oder auf eine Disziplin los, wo Menschen arbeiten, die das hier lebenlang mit Herz, Hirn und Blut gemacht haben. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht überall auf große Jubelschreie stößt. Wie ist denn das? Habt ihr das kulturell erledigt?
Also sehr divers natürlich. Und genau, wir sind eine Riesenfirma mit vielen verschiedenen Sparten, wo auch die Traditionen sehr unterschiedlich sind und wo auch dann das Mindset, was an neuen Dingen nimmt man schnell auf und wo sieht man eher eine Gefahr für die eigene Arbeit. Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde das für die meisten Mitarbeiter nicht als Gefahr sehen, wie die meisten neuen Algorithmen und Methode, aber als Möglichkeit, dass man selber noch besser, noch schneller wird, man selber sich mehr auf die kreativen Dinge stürzen kann als Wissenschaftler. Der muss schon immer noch die Zielsetzung definieren, der muss sagen, was wollen wir am Ende überhaupt erreichen. Und das bleibt. Aber wir kriegen neue Methoden, neue Werkzeuge an die Hand, um das, was ich mache und wo viele hier auch eine Passion für haben und all unsere Mitarbeiter vorwärts gehen wollen. Und sie kriegen was an die Hand, um das noch besser zu machen. Also das ist eigentlich eine Hilfe und keine Gefahr. Aber das muss man natürlich als Wandel dann auch mit durchmachen. Das ist nicht immer einfach, aber das, deshalb, das ist mein Hauptpunkt, das ist eher etwas, was man aufnehmen sollte. Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, wenn man in seinen alten oder den Verfahren, die man vor 10, 20 Jahren gelernt hat und die da auch gut waren, wenn man da drin bleibt und nicht mit vorwärts geht. Das sehe ich als Hauptgefahr, weil wir sind natürlich nicht die Einzigen, die hier unterwegs sind. Wir haben andere Firmen, die auch gute Dinge tun, die auch vorwärts gehen. Und das ist so die Hauptgefahr. Wenn wir in unseren Prozessen von vor 350 Jahren bleiben, die haben wir natürlich mittlerweile auch schon geupdatet, aber aus den letzten Jahrzehnten bleiben, dann wird das irgendwann zu einem Problem für uns. Weil dann sind wir nicht mehr schnell genug, dann sind wir nicht mehr genug, um die neuen Dinge und die neuen Probleme zu lösen. Also das war so ein bisschen mal Abwägung, wie man das macht. Natürlich reden wir sehr viel mit unseren Kollegen. Wir haben sehr viele Datenkulturinitiativen in den verschiedensten Bereichen, wo wir die Leute mitnehmen, wo wir auch erklären, was gemacht wird, was funktioniert, was noch nicht funktioniert, dass das nicht so eine Blackbox ist, die wir Leuten geben. Das versuche ich auch immer zu vermeiden. Ich werfe nicht eine Software über den Zaun und sage Leuten, das müsst ihr jetzt benutzen und das sagt euch jetzt, wie die Experimente laufen, sondern wir versuchen zu beschreiben und zu erklären, was können unsere Algorithmen, was tun die auch und dass wir das dann als Enabler für die Leute nehmen und nicht nur als eine neue Blackbox, die Leute doch bitte benutzen.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.